Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg und ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Hamburg 2040 Podcasts. Diesmal mit dem Auftakt zu einem besonderen Special. Wir machen einen Olympia-Fokus in den nächsten Podcast-Folgen, denn Hamburg bewirbt sich neben Berlin, München und der Region Rhein-Ruhr eben auch für Olympia 2036, 2040 oder 2044. Grund genug für uns, uns mit dieser Frage intensiv zu beschäftigen und gerade im Vorfeld des Referendums am 31. Mai alle Fragen dazu hier auch zu erörtern. Wir befinden uns also jetzt in einer heißen Phase und wollen sehr intensiv auf das Thema schauen, welche Chancen und Herausforderungen sich damit ergeben. Was bedeutet das für Hamburg, aber es wird auch für die Athletinnen und Athleten, für die Bürgerinnen und Bürger. Und zum Start begrüße ich deshalb hier am Mikrofon einen Mann, den wir getrost als Drahtzieher der deutschen Olympia-Bewerbung bezeichnen können. Er gehörte fast 20 Jahre dem Deutschen Bundestag an. Zuletzt war er der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und seit 2025 ist er nun der Vorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbunds. Wir könnten uns also keinen besseren Gesprächspartner für unsere erste Spezialfolge vorstellen, sind sehr gespannt, was er zu berichten kann. Herzlich willkommen, Otto Fricke.
Herzlichen Dank. Und das mit dem Drahtzieher merke ich mir mal, weil dahinter steckt ja eigentlich das eine, nämlich man sagt, da wird getrickst. Auf der anderen Seite, wenn wir uns dann den ehrlichen Handwerksberuf angucken, ist das ja, wie du aus einem dicken Stück Metall ein möglichst feines Stück machst, mit dem du immer besser arbeiten kannst.
Genau. Und in der Handelskammer ist das Thema Drähte ziehen natürlich auch durchaus positiv besetzt.
Ja.
Und man könnte vielleicht auch sagen, Macher. Ist vielleicht nochmal dann positiver. Aber wir gucken mal. Aber Sie waren jetzt einen Wechsel hinter sich. Sie waren zwei Jahrzehnte fast im Deutschen Bundestag und jetzt beim DOSB. Wie hat sich Ihr Leben da verändert? Ne?
Also muss sogar ehrlicherweise zugeben, wenn ich noch die Zeit in Bonn, wo ich als Berater war, sind es ja drei Jahrzehnte fast, ist ein Wechsel. Aber der gehört zum Leben dazu. Ich glaube, dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, in der wir sagen können, ach, lass mal so weitermachen wie bisher. Mhm. Hat übrigens viel mit Olympia zu tun. Mhm. Denn wenn du einfach nur weitermachst wie bisher, dann geht's irgendwann runter. Mhm. So, und dann muss man nach einer verlorenen Bundestagswahl den Willen des Souveräns akzeptieren. Das ist in der Demokratie so. Aber das darf ich jetzt als gerade 60-Jähriger sagen, dann machst du was anderes. Und wenn du bereit bist zu leisten, auch wieder was aus dem Sport, dann geht das auch. Und jetzt für mich muss ich ehrlicherweise sagen, meine Kinder hatten recht. Als die Frage war, was ich machen sollte, habe ich sie auch mal gefragt. Und dann haben sie gesagt, Papa, das hat Purpose. Ich habe dann erst gedacht, wie kommen die jetzt auf Purpose? Aber okay, Sinn und Zweck hätte auch gereicht. Mhm. Aber das ist es. Und es ist toll, dass man im Sport so viel machen darf, dass dann noch sozusagen die Kirsche auf der Sahne, auf dem Eis, die olympische Bewerbung und vielleicht sogar noch der Zuschlag ist. Okay.
Okay. Ja, Purpose, gutes Stichwort. Ist das ein Thema, was es in der Politik auch gab oder ist das da nicht so deutlich gewesen oder musste man da anders dran arbeiten? Wo sind da die Unterschiede und vielleicht auch Parallelen? Ne?
Es gibt viele Parallelitäten zwischen Sport und Politik, auch in der Organisationsweise, auch in der Frage, dass ganz unterschiedlich du Leute hast. Du hast Leute, die sind full-fledged mittendrin in den politischen Auseinandersetzungen, haben sich da hochqualifiziert. Und du hast dann Ehrenamtler, die gar nicht die Zeit haben, um bis ins letzte Detail sich die Sachen anzugucken, nicht das Team haben und so weiter. Und das ist in Politik wie Sport ähnlich. Mhm. Größter Unterschied ist der emotionale Support. Wenn du Politiker bist, dann hast du vielleicht einmal am Abend zwischen 17:50 und 18:50, yeah, wir haben und wir kommen oder wir sind wieder drin oder sonstiges oder die oh Gott, wir sind raus und alles ist schlimm.
Oh, gibt auch mal emotional Gegenwind vielleicht.
Ja, den Gegenwind gibt's, aber die Belohnung, dieses Positive hast du im Sport regelmäßig, weil zwar hast du als Funktionär keine Medaille gewonnen und ich rate auch jedem Funktionär immer da abzusagen, pass auf, das ist auch meine Medaille. Mhm. Aber du siehst, wie andere sich freuen, wie sie jubeln, wie sie triumphieren, wie sie nachher, das haben wir jetzt in Milano Cortina erlebt, aufs deutsche Haus kommen und nochmal dann das feiern. Und das ist schon eine Belohnung, weil du emotional siehst, dass deine Arbeit belohnt wird, indem andere sich freuen. Und ich glaube, dass wir ja auch immer wieder erkennen müssen, es geht nicht sehr um dich selbst, es geht darum, anderen zu helfen und ihnen eine Freude zu machen, weil sie durch Leistung dahin gekommen sind.
Ist das ein Antriebsfaktor von Ihnen? Sie haben ja auch ein Bundesverdienstkreuz bekommen für das ehrenamtliche Engagement, was damit verbunden ist. Ist das so eine Sache, wo Sie sagen, ist eine Auszeit, bedeutet Ihnen was? Oder sagen Sie, eigentlich ist dieser Punkt anderen auch irgendwie für die öffentliche Sache, was sich einzustehen? Ist das ein Triebfeder immerhin?
Mag jetzt überraschend sein, was ich sage. Ich bin bekennender Christ. Das ist, für mich ist mein Glaube wichtig. Mhm. Ich hadere mit meiner evangelischen Kirche an ganz vielen Stellen. Mhm. Aber ich glaube, dass, weil wir ja unser Leben gar nicht in seiner Gesamtheit fassen können, weil wir nie wissen, was morgen passiert, dass dieser Spruch, geben ist seliger denn nehmen, dass du darin unheimlich viel Befriedigung finden kannst, wenn du anderen hilfst. Mhm. Und ja, das gebe ich dann wiederum aber auch subjektiv zu. Mhm. Und die anderen auch sehen, dass du hilfst. Und da müssen die dich jetzt nicht bejubeln und ständig Danke sagen. Mhm. Aber so ein, ich sage mal, dieses kleine Kopfnicken, das ist schön. Und das ist eigentlich das, wofür man es macht, weil ich bin Baujahr 65. Mhm. Unsere Generation ist relativ gut durch die Zeit, im Einzelfall immer unterschiedlich. Mhm. Und ich finde immer, wenn das ganz gut ging, und das jetzt kommt das Persönliche, wenn es dir dabei persönlich gut ging und du tolle Sachen machen konntest, aber es dabei auch alles lief, dann musst du auch was zurückgeben. Mhm. Und das ist so ein Teil auch von Generationenvertrag, der übrigens bei Olympia auch gelten sollte.
Ja, Generationenvertrag, geben ist jeder denn nehmen, so als Stichworte. Ich will jetzt, bevor wir zum Sport und Olympia kommen, vielleicht nochmal eine Frage an den ehemaligen Haushaltspolitiker stellen, wenn wir gerade sehen, sogenannte Sondervermögen, Generationenvertrag, Investitionen, wie sehr blutet Ihnen das Herz?
Sehr. Ja. Also das Schlimme ist, ich hatte ja die Ehre, die letzte Rede für die FDP im Deutschen Bundestag zu halten. Es gab noch eine persönliche Erklärung nach von einem Kollegen. Und da ging es genau um diese Sondervermögen. Und das ist ja immer so, wenn du der Klugscheißer bist, der nachher sagt, ich hab's euch doch gesagt, kannst du dir ein Eis verbacken, muss man so zu sagen. Aber wenn man einfach weiß, wie Politik funktioniert, und dabei werfe ich das dem Einzelnen nicht vor, weil es in Anführungszeichen auch so ist, dass Anführungszeichen der gibt, ja auch gerne gewählt wird. Ja. Das Problem ist nur, der Wähler erkennt oft nicht, man gibt selber nur über ihn. Mhm. Und mich ärgert halt einfach jetzt, na klar müssen wir in diesem Land mehr investieren. Na klar haben wir es zu lange ausgeruht. Mhm. Übrigens könnte man auch investieren in den Sport mit Effekten. Ich kenne da so jemanden, der zu den Auswirkungen mal eine Promotion geschrieben hat und sitzt mir übrigens gerade gegenüber. Mich ärgert, dass das jetzt alle so tun, als wäre das überraschend, dass das Geld für anderes gebraucht wird, dass die Länder das Geld nicht nutzen, um Add-on-Investitionen zu machen, sondern wollten wir eh schon machen, verkaufen wir nur ein bisschen anders.
Ja, also ich glaube, Investitionen sind wichtig in unsere Gesellschaft, unsere Volkswirtschaft. Und beim Sport ist es so, wir haben gerade eine aktuelle Studie gemacht, also ja, nicht ich, ja, sozusagen das HWWI hier. Jeder in den Sport investierte Euro kommt mit 2,30 Euro zurück. Insofern auch gutes Investment.
Und da haben wir noch nicht eingerechnet, was die Entlastung der Krankenkassen zum Beispiel ist. Ärgert mich im Moment auch total. Wird immer nur berichtet, wie können wir sparen? Ich verstehe das, finde ich auch in Ordnung. Aber zu sagen, was ist die beste Prävention? Und da kann ich mal sagen, ja, das ist Sport. Weil wir haben in Deutschland 36% der Bevölkerung, die keinen Sport machen. Und die einen haben einen hohen Anteil an Kosten im Krankensystem. Da könnte man viel machen, aber über sowas wird dann nicht geredet. Und das ist ärgerlich beim Thema Investition.
Absolut.
Olympia im eigenen Land? Dafür braucht es einen Plan. Und den haben alle potenziellen Bewerberstädte bereits ausgetüftelt. Hamburg geht mit einem Konzept der kurzen Wege ins Olympiarennen. Insgesamt 20 der 33 geplanten Wettkampfstätten liegen direkt im Hamburger Stadtgebiet. 17 davon in einem Radius von nur 7 Kilometern rund um das Heiligengeistfeld, das zur Olympic Park City werden soll. Die beiden Zentren der Spiele wären die Innenstadt, genauer gesagt die Messe und das Heiligengeistfeld, sowie der Volkspark, wo auch das neue Olympiastadion stehen soll. Punkten will Hamburg zudem mit einer spektakulären Eröffnungsfeier auf der Binnenalster, der visionären Verknüpfung von Olympischem Dorf und Science City und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit. In München liegt der Fokus auf bereits bekannten Veranstaltungsorten wie dem Olympiapark. Über 90% bestehender Sportstätten aus 1972 oder später sollen genutzt werden. Das Olympische Dorf wird als Neubau in Dagelfingen im Osten der Stadt konzipiert und anschließend als Wohnraum genutzt werden. S-Bahn und öffentlicher Nahverkehr sollen dafür entsprechend ausgebaut werden. Auch bezüglich der Sportstättenplanung gibt es bereits Einblicke. Beachvolleyball soll auf der Theresienwiese stattfinden, die Schwimmwettbewerbe in einer neuen Arena in Freising. Die Region Rhein-Ruhr setzt auf das Motto Powerhouse of True Sports. Mit Köln als Leading City soll in insgesamt 14 Städten durch die Nutzung von 95% bereits bestehender Sportstätten eine außergewöhnliche Nachhaltigkeit gewährleistet werden. Ein Neubaufokus liegt auf einem Stadion samt Olympiadorf in Köln-Kreuzfeld. Berlin geht mit dem prominentesten Namen der vier deutschen Bewerbungen ins Rennen und einer historischen Ausnahmestellung. 2036 würden sich die Spiele von 1936 zum 100. Mal jähren. Und an keinem Ort ließe sich der deutsche Wandel zur weltoffenen Demokratie besser demonstrieren als im Olympiastadion der Hauptstadt. Berlin setzt mit der Bewerbung auf seine internationale Strahlkraft, bezieht aber unter dem Motto Berlin Plus das brandenburgische Umland sowie Partnerstädte mit ein.
Wie guckt man denn auf Deutschland und die Olympia-Ambition, auf den DOSB? Wie ist da so die Stimmung?
Damit guckt man übrigens dann auch auf Hamburg.
Ja, wollte ich alles. Also,
es ist ganz interessant. Ich will es mal so beschreiben. Der Bundeskanzler hat, ob das zutreffend war oder nicht, muss jeder der Hörer jetzt selber beurteilen, mal sehr schön gesagt, Germany is back. Mhm. Was er damit sagen wollte, war ja, wir spielen wieder offiziell mit und machen und tun. Und bei der Frage Olympia ist das ähnlich. Ich sag dann immer, a good friend is back. Mhm. Olympia, müssen wir uns klar darüber sein, das Treffen der Jugend der Welt mit all seinen Aufwand, Kosten und Notwendigkeiten ist nur wirklich möglich an der Stelle, wenn das auch gut organisiert wird. Und dafür brauchst du dann auch jemanden, der die Olympischen Spiele, Sommer wie Winter, organisieren kann. Und unsere sogenannten Sekundärtugenden wie Zuverlässigkeit, Präzision, Pünktlichkeit sind schon Markenzeichen. Und das als Ding zu geben in den Gesprächen, nachdem man immer gemerkt hat, es ist schön, dass ihr euch um Olympische Spiele bewerbt, dass ihr schon vier Bewerbungen habt, die schon so weit sind. Das ist auch typisch deutsch, sagt man uns dann oft. Ja, aber es ist gut, dass ihr da seid und so jemand wie euch als eine sichere Bank zu haben. Klar, wir müssen dann immer noch gucken, wer am Ende gewählt wird, wen ihr auswählt und so weiter. Aber diese grundpositive Einstellung habe ich an ganz vielen Ecken und Enden wahrgenommen und die wird dann auch kommuniziert.
Ja, das klingt schon mal vielversprechend. Auch und wann ist es realistisch? Gibt es da eine Einschätzung, weiß man ja schon, ist jetzt 36 oder lieber 40 oder wie, also ist das Glaskugel? Ne?
Also ein bisschen Glaskugel. Ich will, zwei Sachen sollte jeder sehen. Das erste ist, das IOC muss nochmal das Verfahren genau definieren. Mhm. Ich bin jemand, der immer sagt, sorgt dafür, dass ihr eine qualifizierte Gruppe habt, die sagt, wir reduzieren das, vielleicht einer, vielleicht zwei und machen dann der Vollversammlung den Vorschlag. Wie das System sein wird, davon gehe ich aus, das wird dieses Jahr irgendwann entschieden, spätestens Anfang des nächsten Jahres. Wie dann die Entscheidung fällt, da bin ich dann eher noch, sagen wir mal, in 28 oder so, vielleicht noch 29, aber da wird es schon kritisch, weil 36 ist dann nicht mehr so weit. So, das ist das eine. Das zweite ist, der Denkfehler, den viele machen, der aber nachvollziehbar ist, weil man muss es ja auch erklären, ist, wenn Olympia eine solche Marke ist, eine Weltmarke ist, die auch die entsprechenden Mittel erzeugen muss, sowohl Olympia selbst, man erinnere, Paris hat 1 Milliarde vom IOC für die Durchführung bekommen. Ist ja nicht so, dass die Gelder sozusagen beim IOC einfach verschwinden, was man gerne glaubt, um Vorurteile zu bedienen. Dann muss man an der Stelle sehen, ich muss die Spiele überall verteilen. Und deswegen sage ich immer sehr oft, Leute, wir kandidieren jetzt nicht gegen Indien, sondern wir werden, wenn Europa es werden soll, gegen unsere europäischen Konkurrenten, das sind im Moment Budapest und Istanbul, kandidieren. Das ist so das, was ich an der Stelle immer gerne mitgebe, weil das wird oft nicht gesehen. Ob und wann Indien mal dran ist als eine der größten Volkswirtschaften, noch sind wir die dritte, das muss man dann sehen. Mein Eindruck ist an der Stelle, dass Indien eher auf 40 ist. Und letzter Punkt, wenn wir uns 6 Wochen früher hier zum Gespräch getroffen hätten, dann hätten wir gesagt, ja, Katar könnte es werden. Seitdem dieser, ich sag's mal wirklich so, unselige Krieg da tobt, sagen jetzt viele, also in der Region, ich weiß nicht, wir haben 2 Formel-1-Rennen, die abgesagt worden sind, ein hohes internationales Fußballspiel und. Deswegen bin ich immer vorsichtig bei der Frage, wie klar ist das? Und sage dann auch immer allen, die Entscheidung, wann es nach Europa geht, ist noch nicht klar. Aber wenn es nach Europa geht, dann sollten wir Deutschen so weit sein, wie es dann notwendig ist. Bisher sind wir richtig schön im Zeitplan.
Ja, und vielleicht kann das ja auch Stichwort, wir wollen drittgrößte Volkswirtschaft der Welt bleiben. Vielleicht kann Olympia auch zu beitragen. Da wollen wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Aber vielleicht nochmal so die Frage, wie nehmen Sie jetzt die aktuelle Haltung in Deutschland zu Olympia war. Ja, also ist das schon mal angekommen, dass sich Deutschland bewirbt? Weil da gibt es ja offizielle Beschlüsse, ein klares Verfahren. Bundesregierung ist auch klar committed. Und also es wird eine deutsche Bewerbung geben. Ne? Mhm. Wie ist die Stimmung? Ja?
Jetzt kommen wir, jetzt das Schöne, jetzt kann man sich wieder so ein Bild merken, die vier Ecken. Und auch das konnte ich in Mailand dann kommunizieren. Politik, Bürger, Wirtschaft, Sport. Das sind die vier Ecken. Mhm. Sport hat das gemacht. Wir haben jetzt mehrfach auf den Mitgliederversammlungen, weil alles am Ende, man glaubt es kaum, aber demokratisch abgestimmt wird. Ja. Das entscheidet nicht Otto Fricke mit seiner Lieblingskrawatte in seinem Büro, sondern das entscheidet die Mitgliederversammlung demokratisch. Sport ist klar. Letzte Step, letzte Versammlung letztes Jahr, 99,7%. So gehen wir vor, wir wollen die Bewerbung. Zwei, Wirtschaft. Wir haben eine Wirtschaftsinitiative auf nationaler Ebene, hier in Hamburg gibt es ja auch eine, wo wir jetzt 36, wahrscheinlich demnächst 40 DAX, aber auch Mittelstandsunternehmen haben, die das wirtschaftlich unterstützen und mit dabei sind. Die Politik hat die Erklärung gemacht, so wie Sie es eben sagten, sowohl der Bundestag mit einer Entschließung, als auch die Bundesregierung, als auch eine mündliche, mehr ist es nicht, aber es ist sehr, sehr viel schon, Zusage des Finanzministers, dass wenn wir den Zuschlag kommen, der Bund das auch berücksichtigt. So.
Einmal ein Wort gilt hier.
So, genau. Ja. Würde ich dann an der Stelle auch sagen. So, und gut, der Haushälter würde immer noch sagen, es muss noch durchs Parlament, aber die Chancen sind dann groß. Entschuldigung, da kommt dann der Parlamentarier, das kann ich noch nicht so ganz dann loswerden. So, und das Letzte ist die Bevölkerung. Machen wir es ganz ehrlich. In einem Land wie dem unseren kannst du eine Entscheidung über Olympia nicht ohne die Bürgerinnen und Bürger machen. Ob direkt, wie in Hamburg, NRW, Kiel, Bayern oder indirekt wegen der Verfassung dort, wie in Berlin. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und zweitens, du kannst es auch nicht erst recht nicht gegenmachen. Deswegen brauchst du die Mehrheiten. Hier haben wir in München zum ersten Mal eine Entscheidung weltweit bei Sommerspielen pro und dann auch noch mit 2/3 Mehrheit fast. Können die Hamburger sicherlich auch.
Ja klar, das spornt uns sehr an.
Dachte ich mir schon, ja. Aber das hat auch einen Effekt gehabt, weil das war auch wieder, habt ihr echt 66?
Ja, ja.
Ja, wie habt ihr das denn hingekriegt? Wie haben wir das hingekriegt? Wir haben Werbung gemacht, die Wirtschaft stand dahinter, die Politik stand dahinter, der Sport stand dahinter. Und deswegen sind die Voraussetzungen, was das angeht, auch wiederum für die Bewerbung gut, weil natürlich ein IOC auch guckt, ja nicht, dass die Wirtschaft vor Ort sagt, nee, das wollen wir gar nicht. Oder dass uns nachher die Politik sagt, wollen nicht, selbst wenn es alle anderen wollen. Und deswegen, die vier Ecken sind besetzt und sind auch sehr, sehr stabil.
Ja, ich glaube, für die Wirtschaft ist es in der Tat spannend. Und auch in Hamburg gibt es ja natürlich viel Engagement in dem ganzen Bereich. Aber es gibt natürlich auch in der Bevölkerung immer noch mal kritische Stimmen. So, müssen wir auch
Herz
nehmen. Und da kommt ja häufig so, ach, IOC, weiß ich nicht, wo geht das hin? Intransparenz.
Was es dann gar nicht ist, wenn man nachher genau in den Haushalt guckt.
Wenig nachhaltig, alles und so. Und genau, und wie diskutieren Sie mit denen? Wie würden Sie versuchen, die zu überzeugen? Ne?
Also das Erste ist erstmal, und das, glaube ich, ist ein Problem, was unsere Gesellschaft inzwischen immer hat. Wenn jemand und wer auch immer es ist, ich darf es bei meinem Vornamen ja sagen, der Otto-Normalverbraucher, Bedenken hat, Ängste hat, Befürchtungen hat, Wünsche hat, dann erst einmal sagen, ich verstehe, dass du sie hast und es ist auch nicht verboten oder falsch, sie zu haben, aber gib mir eine Chance, dir ein paar Fakten zu geben, dass du jedenfalls sagen kannst, vielleicht sind meine Bedenken doch nicht so basiert oder sind sie doch nur gefühlsmäßig. Und das heißt, du musst gucken, dass du viel transparent machst. Das machen wir für das gesamte Bewerbungsverfahren. Die Matrix zum Beispiel, nachdem nachher die Punkte ist transparent. Da guckt zwar keiner rein, weil jetzt kommt schon wieder der Haushalt, das ist ja schrecklich. Die Leute gucken sich die Details im Haushalt nicht an.
Ja, in der Regel nicht.
Ja, so. Und dann muss ich mir auch mal angucken, wie sind die Finanzströme beim IOC, um festzustellen, ja, vielleicht sind das Vorurteile, die vor 20 Jahren beim IOC noch berechtigt waren, wo sich aber Stück für Stück das verändert hat. Wir werden jetzt Youth Olympic Games zum Beispiel in Dakar noch dieses Jahr haben, um die olympische Bewegung auch da weiter zu fördern. Und das sind dann Gelder, die aus den Finanzmitteln des IOC, aber auch von anderen Stellen kommen, wo Geld ausgegeben wird, wo man jetzt sagen könnte, machen die ein Verlustgeschäft, was aber in die Verantwortung des IOCs auch gehört. Das musst du dann erklären, sagen, hast du Zeit, darf ich dir mal die Details? Wenn du das nicht kannst, ist es sehr, sehr schwer. Das Dritte ist, es geht am Ende in der ganzen Frage um Vertrauen. Und da gebe ich zu, ist Problematik, Vertrauen in Institutionen ist schwierig. Mhm. Das klappt vielleicht noch beim Bundesverfassungsgericht, bei der Bundesregierung oder noch schlimmer Parlament oder Journalisten. Ich weiß nicht, wie es bei Handelskammern ist.
Ich habe auch mal schwierige Zeit, wird besser wieder.
Ja, so. Aber deswegen kommt die Frage, wie sorge ich für Personalisierung an der Stelle? Wie sorge ich dafür, dass da Menschen hinterstehen, denen man vertrauen kann? Mögen die trocken, mögen die nüchtern, mögen die langweilig sein? Und das ist das, was ich aber immer annehmen, nicht diese Krise, also Quatsch, nein, stimmt nicht. Mhm. Das ist kein Annehmen von Bedenken und auch nicht zu sagen, pass mal auf, du darfst so nicht denken oder ich sag dir jetzt was und dann musst du mir folgen, sondern ruhig, stetig immer wieder zu erklären. Es ist das, was Max Weber einst mal gesagt hat, das langsame, beständige Bohren dicker Bretter, um Meinungen zu ändern und nicht das, du hast Unrecht oder pass mal auf, so paternalistisch, ich erkläre dir jetzt mal, wie das wirklich ist. Mhm. Und da musst du dann eben transparent sein und dann muss gefragt werden, wo ist das, wie ist das, welche Ströme sind da hingegangen. Viele wussten zum Beispiel gar nicht, merke ich immer wieder in Gesprächen, dass das IOC 1 Milliarde nach Paris gegeben hat, dass auch nach Los Angeles 1 Milliarde fließen wird, weil man eben auch sieht an der Stelle, wie muss ich das Ganze unterstützen. Mhm. Und die Frage auch, kostet es oder nicht, muss ich bezahlen oder nicht.
Mhm. Ja, und die Frage Nachhaltigkeit ist ja auch immer wichtig. Ja. Also man ist ja auch neuerdings, bin jetzt, wenn man das vergleicht mit der früheren Bewerbung Hamburgs oder Interessenlagen da dabei, das Thema Nachhaltigkeit einen anderen Stellenwert.
Ja.
Ich glaube jetzt, wie die IOC sagt, 10 Jahre vor den Spielen darf keine neue Sportstätte mehr gebaut werden, sondern nur sozusagen, was sowieso da ist, dann entwickelt werden. Was ja auch nochmal eine ganz interessante Botschaft ist.
Darf ich ein Beispiel geben? Milano Cortina. Das Spannende war, wie immer, auch sehr deutsch, kurz vorher alle, oh, das ist ja so weit auseinander und das wollen wir aber nicht und das bringt auch nichts. Und ich gebe auch ehrlich zu, die Athletinnen und Athleten haben ja auch gesagt, so richtiges olympisches Feeling war in Cortina. In Livigno Bormio schon wieder weniger, war auseinander. Antols, die waren ganz auseinander. Aber warum war aber das?
Hören Sie auf die Athleten.
Ne? Ja,
Moment. In Hamburg ist ja kurze Wege.
Da, jetzt kommt die Werbung für Hamburg. Wer uns jetzt hier zuhört, ja, das ist das, was Hamburg auszeichnet. Ich fange jetzt nicht an, was die anderen auszeichnen, können die ja dann machen. Aber ich will auf das Nachhaltigkeitsargument. Mhm. Warum war das denn so? Weil das IOC gesagt hat, wir wollen nicht, dass für uns in die Berge, in die Wälder Schneisen geschlagen werden, um dann noch eine zusätzliche Abfahrtstrecke zu machen, um dort die Sprungschanzen zu montieren, um dort dieses oder jenes zu machen, sondern man hat gesagt, auch da, Nachhaltigkeit heißt, wir nehmen das, was gegeben ist, man modernisiert ein bisschen. Mhm. Das Einzige, was neu war, weil es das nicht mehr gab, war die Rodelbob- und Schlittenbahn sozusagen. Da werde ich als Vorstandsvorsitzender des DOSB immer sagen, das war gut so, denn da haben wir unsere Medaille geholt. Sidekick, was aber nicht heißt, dass wir nicht in anderen Bereichen besser werden müssen.
Okay, ja, gut, das ist sozusagen schon einmal ein spannender Aspekt. Man sitzt immer bei Olympischen Spielen auch und guckt auf den Medaillenspiegel und sieht eigentlich zu, eben gesagt, also beim Rodeln gab es da irgendwie eine ganze Menge. Ich nochmal sehe, jetzt mal jetzt wirklich ein Sportthema. Aber wie kriegen wir sozusagen die vielleicht sich auftuende Lücke zur Weltspitze dann hin? Ich bin auch groß geworden. Ich meine, die Briten waren bei Olympia eigentlich immer wirklich immer schlecht aus meiner Wahrnehmung.
Dann haben sie Olympische Spiele bekommen.
Wie haben sie das geschafft? Jetzt sind sie das also wirklich vorne dabei, besser als wir. Das ist natürlich
Oder die Italiener aktuell sind im Olympiaspiegel, im Medaillenspiegel vor uns gewesen. Ja. Im Endeffekt ist das ein Beweis für die Frage, der Slogan von Olympia heißt ja, die Bewegung, die Deutschland jetzt braucht. Du kannst durch Olympische Spiele und Paralympische Spiele, kann ich hier schon mal einbringen, weil das wirklich auch mit dazu gehört, kannst du das, was früher Roman Herzog, die Älteren werden sich noch erinnern, mit der Ruckrede gesagt hat. Du kannst auf einmal so dieses bekommen, dass du nicht in der ewigen, wir sollten mal, wir könnten mal, man müsste mal, sondern machen, weil machen ist geiler als nur drüber diskutieren, wie ich von meinen Kindern gelernt habe. können wir wirklich da an der Stelle was bewegen? Und das konnte man in Großbritannien auch. Sie haben gesagt, ja, pass auf, wenn wir die Olympischen Spiele kriegen, dann können wir aber nicht unter ferner Liefen leben. Dann haben sie überlegt, wie kriegen wir eine zusätzliche Finanzierung hin? Das haben sie durch Glücksspiel gemacht. Das ist der Calvinist, der mir würde mal sagen, weiß ich nicht, aber es gibt erkennbar viele Leute und das darf ich auch mal sagen. Lotto ist nach dem Staat der zweitgrößte Finanzierer des Sports in dreistelliger Millionenhöhe. Und da muss man dann auch mal gucken, ob er das nutzt. Und ich merke, dass Leute auch sagen, du, ich mache eigentlich kein Glücksspiel, aber wenn es so eins gäbe mit geringerer Ausschüttung, aber dann gehen Überschüsse in die olympische Bewerbung, in die Frage hinein, wie Sportler für die sich besser qualifizieren, dann wäre das gut. Dieser Klick, dieser Zündfunke, wenn man das so will, Um den geht es sehr, sehr viel. Das hat in Großbritannien funktioniert. Mhm. Das hat in Italien funktioniert. Ich kann noch ein Beispiel aus meinem Lieblingsland Niederlande geben, ja, die ja alles abgeräumt haben beim Schnelllauf. Shorttrack oder auf der. Aber die hatten ein Jahr, ich glaube jetzt vor 30 Jahren, da haben sie in ihrer Traditionsdisziplin keine einzige Medaille geholt. Mhm. Und dann hat's gemacht. Okay. So, und dieses, das müssen wir eben erkennen. Deutschland ist da manchmal so, der Rheinland sagt, hätten noch immer gut gegangen. Mhm. Also immer noch alles in Ordnung gewesen. Mhm. Und das müssen, diesen Punkt müssen wir eben überspringen. Wir müssen zu dem kommen, jetzt müssen wir was tun. Mhm. Und das haben die dann eben hingekriegt. Und da helfen solche Bewerbungen beziehungsweise die Zuschläge unglaublich.
Ja, das glaube ich. Man hat einfach da so ein Zugpferd auch. Ne? Und
ja.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die deutsche Bewerbung auch schauen. Wir hatten die schon gehabt. Die Chancen sind gar nicht so schlecht. Aber was ist ihr Sales Pitch gegenüber dem IOC? Zu sagen, deswegen, oder wir haben aber Purpose, the reason why, warum Deutschland? Ne?
Also, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, weil wir dem IOC zeigen können, mit uns habt ihr in unsicheren Zeiten einen sicheren Partner. Mhm. Weil eben die, wie ich sagte, vier Ecken stehen, weil die Konzepte stehen, weil wir ein, wie ich glaube, sehr gutes, transparentes Verfahren haben, weil wir demokratisch am Ende entscheiden, wer es wird. Du gibst quasi deinem Partner, den du brauchst für den Zuschlag, das Gefühl, wenn ich mich für Deutschland entscheide, ist das nicht nur eine fachlich richtige Entscheidung, es ist nicht nur eine sichere Entscheidung, sondern es ist auch eine Entscheidung, mit der für Olympia insgesamt etwas getan wird. Hm. Ich sage das sogar manchmal und manche, die das jetzt hören werden, werden dem nicht zustimmen. Olympia kann Deutschland auch etwas geben. Hm. Wir können Olympia klar auch was geben, aber Olympia kann Deutschland etwas geben. Hm. Und das ist für eine olympische Bewegung, das ist ja nicht nur das IOC, ist das, glaube ich, auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Mhm. Das sieht man übrigens auf der anderen Stelle auch, dass der Satz jetzt nicht mehr heißt, die Städte müssen sich an Olympia anpassen, denn da hat es auch katastrophale Dinge gegeben, wenn ich sehe, wie die Sportstätten in Rio de Janeiro da jetzt alle verfallen, weil man sie nicht integriert geplant hat, ist das schon schrecklich. Ich sehe, wie es in Paris läuft, sehr, sehr gut. Milano, Cortina, kann man das jetzt auch sehen, was da passiert. Das sind die Dinge nach dem Motto, wenn ich mich für die entscheide, tue ich was Gutes für mich, was Gutes für die und es funktioniert.
Okay. Ja, das klingt spannend. Wenn so ein bisschen weiter reinleuchtet, mit vier spannende Konzepte, 36, 40, 44, Herr Steinmeier, Bundespräsident, hat ja 36, kann sich gar nicht vorstellen. Ne?
Ja, er hat es etwas differenzierter. Ja. Ich würde ihm immer, erstens kenne ich ihn, ich schätze ihn auch, weil das ausdrücklich ist, es gibt immer Kritik an allen, aber ich habe ihn erlebt bei Reisen in ein Dorf, das von der SS zerstört worden ist, nach Kreta, wo es, der geht da auch hin, wo es weh tut. Er beschäftigt sich viel mit unserer Vergangenheit und steht dann auch und sagt auch, wir haben aus der Geschichte gelernt. Und genau da ist mein Ansatz. Mhm. 36 ist auch eine Chance zu zeigen, dass wir haben. Ich würde es aber so sagen, wir bewerben uns für 36, 40 und 44. Mhm. Und nochmal die Erkenntnis, wir laufen nicht gegen Indien, sondern wenn gesagt wird, wir gehen nach Europa, dann müssen wir da sein. Und wenn wir dann sagen würden, nachvollziehbar, ich halte es aber für die schlechtere Lösung, 36 ist erklärungsbedürftig, was es ist, damit das nochmal klar ist. Unabhängig von der Frage, ob wir 2036 Olympische Spiele bekommen, wir werden als DOSB da auch einiges machen, selbst wenn wir keine bekommen, weil das eine Verantwortung ist, die wir da auch sehen. Aber wenn dann gesagt wird, dann ist Europa dran und wir sagen dann nein, dann müssen wir klar sein, dass es dann 48 eher 52 ist. Mhm. Und das, glaube ich, wäre für einen Ruck und vieles andere, was wir gerade besprochen haben, zu spät. Deswegen sage ich das immer sehr, sehr bewusst. Wenn Europa 36 dran sein sollte, müssen wir selbstbewusst in die Bewerbung gehen, aber bewusst. Mhm. Mit allem Wissen über unsere Vergangenheit, mit allem Wissen unserer Verantwortung, aber auch damit zu zeigen, guck mal, was in 100 Jahren aus diesem Land mit allen schlimmen Dingen, die passiert sind, Gutes geworden ist.
Ja, also wir, unser Podcast, ja, Hamburg 2040, unsere Strategie würde wunderbar passen auch damit rein. Egal, ob jetzt 36 über 40
wäre. 40 wäre, um das auch dazu zu sagen, 40 wäre natürlich einfacher.
Ja, klar.
Aber ich merke in allen Gesprächen, außer denen, die sagen, aus ganz übergeordneten Gründen, auf gar keinen Fall. Ich akzeptiere das, aber ich hoffe, dass die auch akzeptieren, dass ich das etwas anders sehe. Sehe ich einfach, ich muss gucken, wenn ich das holen will, dann muss ich es holen und muss meiner Verantwortung gerecht werden. Und ich glaube, dass wir das können, dass 40 für mich bequemer ist, ist klar. Aber ich bin ja nicht in diesem Job, in dem ich bin, um zu sagen, was denn jetzt am bequemsten? Also am bequemsten wäre, wenn wir uns nicht für Olympia bewerben, habe ich Ruhe. Das ist aber nicht der Sinn meines Lebens.
Nee, das,
Wobei wir die nicht wissen, was er ist, aber klar, ich sag aber, immer...
Ruhe ist es nicht.
Nee, wenn der Herrgott dich an eine Stelle gestellt hat, wo du Verantwortung übernehmen kannst, übernimm sie, damit es besser wird.
Ja, klar. Ja. Letztes Mal Olympia in Deutschland, 72 in München. Ne? Wenn wir jetzt mal so auf 2040 gucken, dann wären das fast 70 Jahre, die Deutschland das nicht hätte. Ich glaube, ich habe irgendwo gehört, Deutschland wäre einzige G7-Land, das im aktuellen Jahrtausend noch nicht die Spiele hat aktuell. Insofern kommt das damit ran.
Ist auch ein Argument, das benutzt wird. Ich benutze es weniger. Da kommt der Jurist in mir hoch. Das ist so ein Vergleichsargument, wo ich immer sage, dann musst du gucken, was ist dann der Vergleich? Ist G7 eine olympische Einheit oder nicht? Dennoch zeigt es, dass das auch in Anführungszeichen nicht etwas ist, wo wir was Übermäßiges fordern, sondern was man machen kann.
Genau. Sie müssen natürlich absolut neutral sein.
Absolut.
Aber München hatte die Spiele schon. Ne?
Ja.
Ist es ein Vor- oder Nachteil für die Bewerbung? Ne?
Das könnten wir bei Berlin dann ja auch fragen. Also ich glaube, es ist weder Vor- noch Nachteil, weil wir genügend andere Städte auch schon hatten. Paris, London, die schon zweimal. Innerhalb Deutschlands gibt es ein paar, die sagen, die hatten schon, jetzt ist mal jemand anders.
Der Norden zum Beispiel.
Der Norden zum Beispiel, der Westen zum Beispiel. Ja. Man merkt die Neutralität, die ich versuche hinzukriegen. Wir nehmen mal den Kontinent und das Land Australien. Ja, warum haben die es mit Brisbane 2032 in der dritten Stadt an der Stelle? Weil sie es verteilt haben. Das ist ein Argument. Deswegen komme ich auch zu dem Ergebnis. Es muss eine nachvollziehbare Entscheidung dann am Ende sein. Ob es dann diejenige ist, ich sag mal, wenn jetzt alle vier gleich wären, und dann entscheidet die Mitgliederversammlung demokratisch, das gehört zur Demokratie, für diesen oder jenen. Solange dann alle, für die man sich entschieden, nachvollziehbar sind, ist das für mich okay. So, und da muss man gucken, was sind die Pros und Cons.
Vielleicht können Sie einmal kurz für unsere Hörer und Hörer so ein bisschen den Prozess ausskizzieren. Ja. Ne? Wie sieht es eigentlich jetzt aus? Wo stehen wir gerade? Und wann fällt die Entscheidung? Und
jetzt wird's Deutsch. Ja. Jetzt wird's sehr strukturierte Deutsch. Ich hoffe, ich langweilig. Also wir haben 3-Stufen-Verfahren. Ja. Erste Stufe war, alle, die sich bewerben wollen, können sich bewerben. Und bis September des letzten Jahres dann, ich sag mal, ihr Bitbook oder ihren Vorschlag zu dem jeweiligen Stand, weil man muss ja auch immer Verbesserungen erlauben, reinbringen. Dann haben die vier mit den Spitzenverbänden auch geredet, hör mal, gib mal ein Beispiel, wollen wir denn Handball möglicherweise an 4 Standorten machen, wo dann in den Gruppen gespielt wird und dann das Halbfinale da und das Finale da. Und da haben die Verbände gesagt, nee, wir wollen das eigentlich in einer Halle lieber haben, wo von morgens bis abends gespielt wird, weil das ist dann Center of Handball und da kommen alle Handballverrückten der Welt dazu. Du machst dann noch irgendwelche sonstigen Veranstaltungen drumherum, du nimmst die Kinder mit, du machst für Kinder noch Handballzielwurf, sehr vereinfacht gesagt und so weiter. Und da hat man dann Stück für Stück gelernt, was wie wohl wo besser ist. Bis hin zu der Frage Schwimmen. Schwimmen als Beispiel. Ein Schwimmstadion, wie oft geht man ins Schwimmstadion zum Zugucken? Sehr selten, aber bei Olympia ist das brockenvoll. Deswegen kann man ja dann auch hier, die Planung hier ist, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, ins Volksparkstadion zu gehen, in NRW ist zum Beispiel Arena. Solche Sachen kommen dann dazu, wie kriegst du viele Leute und ähnliches. Das ist mit September abgeschlossen worden. Dann kam ab September die Phase der Bürgerbeteiligung. Da hat NRW noch nicht früh abgestimmt, weil die hatten Wahlen im September. München hat früh abgestimmt, denn die hatten ja jetzt Wahlen im März. Dadurch hat es gegeben, Hamburg hat, was die Fristen angeht, führt das auch in den Mai. Und Berlin hat eine Verfassung, die das so nicht erlaubt. Deswegen stimmt da der Senat und das Abgeordnetenhaus stimmt dort ab. So, das ist die Stufe 2. All diese Stufen sind jeweils demokratisch beschlossen worden, wieder von der Mitgliederversammlung. Und die Stufe 2 endet dann damit, dass bis zum 4.6. dann das finale Programm zur Abstimmung gestellt wird. Achtung, dass nach einer Entscheidung für einen Bewerber sich immer wieder Sachen verändern können, ich glaube, ist selbstverständlich, dann fliegt vielleicht eine Sportart raus oder das Programm wird, muss man genau gucken. So. Und danach gibt es dann mehrere Kommissionen, die in einer Matrix das überprüfen. Diese Matrix haben alle Bewerber. Wie muss ich das vorstellen? Das wird so bepunktet, das wird so bepunktet. Wie sind die Entfernungen? Was ist eure Legacy? Habt ihr genug Hotelunterkünfte? Ja, kann man jetzt schon sagen, haben wir bei allen. Wie ist prozentual die Abstimmung? Wie groß ist das Olympische Dorf? Wie weit sind die Entfernungen? Wie viele Zuschauer? Ich will nicht langweilen. Es ist eine Matrix, die grobe 80 Punkte hat. Die man braucht.
Was ist so das entscheidende Kriterium, wenn wir sagen müssen, da ist, also tatsächlich offiziell das transparentes Punkt ist, weil worauf kommt es wirklich an? Ne?
Ich bin da sehr vorsichtig. Ich glaube, das wird wieder dann an der Frage liegen, wie die Leute nachher entscheiden. Aber Es müssen grob, also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel das, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten einen fünften Bewerber, damit ich es neutral machen kann, Frankfurt. Und Frankfurt würde sagen, ja, ja, Frankfurt, aber das olympische Dorf, das machen wir in Köln. Dann würden wir alle sagen, nee. Dann sage ich, ja, aber Köln hat die schnelle Eisenbahn. Nee, ist nicht. Und ja, und wir bauen das olympische Stadion, das bauen wir irgendwo in Taunus, ist zwar schwer erreichbar, aber ist so schön.
Okay.
Würde auch nicht. Deswegen, es gibt nicht den einen entscheidenden Punkt, sondern, und das deswegen ja auch diese Matrix. Am Ende brauche ich eine nachvollziehbare Entscheidung, die im Wesentlichen die Voraussetzungen erfüllt. Weil zum Beispiel ein Athlet wird sagen, mir ist das Dorf wichtig. Der andere, der Verband wird sagen, mir ist wichtig, möglichst viele Zuschauer zu bekommen, weil darüber mache ich Werbung für meinen Sport, kriege ich später, wenn ich Weltmeisterschaft und so weiter. Und deswegen gibt es den einen Kick nicht. Wir gucken uns aber auch zum Beispiel an, wie bekannt ist man international, welche Story wird erzählt. Und dann kann ich, sage ich das jetzt auch mal, Hamburg punktet mit seiner Kompaktheit. Berlin punktet damit, dass es Berlin ist. München, guck mal, wir haben es 72 und wir müssen eigentlich nichts groß neu machen. Und Köln sagt, Rhein-Ruhr, mehr werdet ihr nie auf der Welt erleben, dass wir an Zuschauern bekommen. Und wenn man den berühmten 100 bis 150 Kilometer Radius für Tagesbesucher zieht, ist das eine irre Zahl. So. Aber jeder hat auch irgendwo seine kleinen Macken. Da werde ich jetzt gar nicht über das Negative reden. Ich habe jetzt bewusst bei allen vielen das hochgehoben. Das wird alles geprüft in Kommissionen, wo auch der Bund mit drin sitzt, wo auch die Bewerber mit natürlich reingucken. Dann wird auch geguckt, steht finanziell alles gut an der Stelle. Und dann wird es am Ende eine Evaluierungskommission geben. Der gehöre ich dann als Vorstandsvorsitzender mit meinem Präsidenten an. Da sitzt aber auch die Bundesregierung drin. Da sitzen auch zwei Vertreter der Spitzenverbände drin. Und die wird dann nicht entscheiden, wer es wird. Otto Fricke entscheidet das nicht. Sondern wird nur gucken, wie sind die Voraussetzungen erfüllt? Sind sie erfüllt? Können wir, sagen wir mal, alle vier kommen, alle vier zu einer Entscheidung den Mitgliedern vorlegen und sagen, grob gleich, da vielleicht eine Macke, da vielleicht ein Pro. Das müssen wir uns dann genau angucken, wie das geht. Und dann entscheidet wirklich die Mitgliederversammlung.
Und das ist ein offenes Rennen? Haben wir wieder so ein wie Wolfgang Tiefensee?
Nee, wir werden keinen Beauty-Contest machen. Okay. Da wird es auch nicht das Problem geben des Cello-Spielers. Nichts gegen Cello-Spieler. Ich mag klassische Musik, am meisten Grieg. Aber das mag ja dann für den Einzelfall schön sein. Am Ende nützt es möglicherweise bei den Mitgliedern gar nichts. Und dann noch viel schlimmer, dann machen wir eine Bewerbung, die beim IOC gar nicht ankommt. Also ich sage dann immer wieder, wenn wir Goethe und Beethoven machen, mag das für uns schön sein, Klammer auf, nicht für die Mehrheit übrigens, Klammer zu, aber nicht an anderer Stelle. Und deswegen bloß nicht diesen Beauty-Contest. Auch kein mehr, pass mal auf, kommt doch bitte nochmal hier, jetzt machen wir mit euch nochmal schön eine Woche, guckt ihr euch nochmal die Landschaft an und kriegt eine gute Unterbringung. Solche Sachen, nein, das ist auch ganz klar. Und auch der Hinweis, es wird nicht negativ über den anderen geredet. Das auch da achten wir drauf. Ja, passiert jedem mal. Ich sag mal so, manche haben eine Mentalität, wo sie mal einen raushauen, andere sind da zurückhaltender und wir achten schon drauf. Wir wollen kein Negativ-Campaigning. Das heißt auch nicht untereinander, aber auch insgesamt als Sport nicht.
Ja, ich glaube, der sportliche Wettbewerb ist da auch da das Ziel, ne? Dass man wirklich
der sportlich faire Wettbewerb,
den Sieg auch ringt und sein Bestes gibt, aber eben dann eben auch akzeptiert, wenn es anders geht. Ich glaube, das muss auch dann in der Integrität damit mit dabei sein. Auf der einen Seite habe ich jetzt auch rausgehört, das Thema internationales Siegpotenzial, also wirklich einen Zuschlag zu kriegen, ist nochmal ein entscheidender Faktor. Deutschland mit seiner Stärke und Stabilität dann dabei, aber eben das Konzept muss auch dann verfangen, auch emotional sicherlich im IOC gut mit ankommen und der Bewegung auch da was geben. Ich fand jetzt nochmal ganz spannend, ich würde gerne mal so auf diesen ganzen Blog, wir sind ja hier in der Handelskammer und geht ja auch um den Standort sozusagen hier, welche Wirkungen sind damit verbunden, das ist für uns natürlich auch mal ganz, ganz entscheidend und die Wirtschaft aktuell, müssen wir nicht drüber reden, hat große, große Herausforderungen. Deutschland insgesamt steht vor großen Herausforderungen, sowohl was den Zusammenhalt angeht, Infrastruktur, diese ganzen Sachen und ich finde den Claim, also die Bewegung, die Deutschland jetzt braucht, ist natürlich so ein Punkt, wenn es mal so eine idealtypische Deutschland-Agenda geben würde und am Ende steht sozusagen als Olympia, als Katalysator, der viel Bewegung setzt und wir zeigen dann, dass unsere Punkte pünktlich sind. Er hat natürlich irgendwie ein schönes Bild, was man mitmachen kann. Insofern, ich sag mal, inwieweit sind Sie da auch in Gesprächen mit der Bundesregierung, mit der Politik? Gibt es diesen Deutschlandplan? Spielt Olympia da so eine entscheidende Rolle oder ist es noch als solitäres Projekt gesehen? Weil ich glaube, diese Bindungswirkung wäre schon da. Ne?
wenn ich mache ja Deutschlandreisen. Ist ja nicht nur so, dass ich nach Hamburg, bin auch in Berlin, bin auch in München, bin auch in NRW, war auch schon in Kiel, demnächst noch in Rostock. Du triffst bei den Diskussionen und auch Gesprächen im Privaten auf ganz viele Leute, die sagen, das geht so nicht weiter. Und da sind die Leute sich schnell einig. Wenn dann die Frage kommt, ja, was machen wir jetzt? Da kommt wieder die deutsche Krankheit, wieder diskutieren, nochmal diskutieren und nochmal diskutieren. Sollte, könnte, müsste. Und dann sage ich immer, naja, aber dann nehmt doch die Olympischen Spiele, denn diese Frage, was das Ziel ist, das wissen wir. Aber dass wir uns jetzt auf den Weg machen müssen, dass wir was tun müssen. Und ich sehe auch, dass das in Teilen, und da lobe ich dann, wie die Politik jetzt auch funktioniert. Denn der Bund ist zum Beispiel für den Breitensport gar nicht zuständig. Das ist Ländersache. Jetzt sagt jeder Hörer, interessiert mich nicht, wer dafür zuständig ist. Machen. Trotzdem tut der Bund das und gibt in dieser Legislatur, ich hätte natürlich gerne mehr, 1 Milliarde für den Sportstättenbau. Das heißt, auch hier in Hamburg werden Sportstätten, die oft im Zustand der 80er Jahre noch sind, modernisiert werden. Das hätte es ohne die Bewerbung für die Olympischen Spiele wahrscheinlich so nicht gegeben. Wir haben Gesetzesänderungen. In Bayern gibt es ein Sportgesetz. Ich merke, dass in vielen Ländern von dem Geld, das der Bund den Ländern gegeben hat, auch für den Sportgeld ausgegeben wird. Ich gucke ja jetzt natürlich genau, wird das Geld für neue Projekte ausgegeben oder werden nur alte aufgefüllt? Bei letzterem würde ich dann sagen, nee, wenn dann zusätzlich für den Sport. Und dann kann der Sport, der ist dabei, zeigen, dass er schneller ist als, ich sag mal, jetzt überlege ich, wo der Staat was, also schneller ist als normal. So. Und das könnte der Sport zeigen, weil er mit einer anderen Hemdsärmlichkeit auch manchmal rangeht. Aber wir müssen dann auch gucken, ich verhandle im Moment immer wieder mit Ländern und sage, könnt ihr mit den Bauschriftvorschriften nicht mal aufhören, dass wenn das Sportheim, das in den 60er Jahren noch in Eigenleistung gebaut wurde, was heute ja verboten ist quasi, darf ja heute gar nicht mehr, weil Sicherheitsbedingungen, bra, dass wenn die jetzt ihr Dach besser dämmen und deswegen das Dach 10 Zentimeter höher ist und deswegen irgendeine Baulinie überschritten ist, dass ihr dann nicht sagt, kriegt ihr nicht, sondern man sagt, im Wesentlichen ist die Regelung eingehalten und wegen der 5 cm höheren oder 10 cm höheren Dach machen wir es nicht. Solche Sachen, das könnte der Sport zeigen. Und das sind so Beispiele, wo ich sehe, da könnte die Politik, sie ist offener, als es in den letzten Jahren war und das pushen wir jetzt, wo wir können.
Ja, ich meine, das ist ein schönes Beispiel dazu, dass man einfach dann Pragmatismus an den Tag legt, um an einem festen Datum sozusagen dann auch fertig sein zu können. Ja, ist ja so ein bisschen Fixpunkt zu haben. Ich vielleicht das mal ganz gerne, hinkt natürlich total, aber wenn man einen großen Grunden Geburtstag feiert oder die eigene Hochzeit oder sowas, dann muss man sich sozusagen, dann fragt man sich unterwegs auch mal, warum habe ich mir das angetan, den ganzen
Organisation. Aber ich muss noch das machen,
Man macht auch mal investiert in das neue Sofa, was man zu Hause hat oder die Kaffeemaschine oder den neuen Anzug oder irgendwas und so. Man macht das. Und wenn man es dann gemacht hat, dann freut man sich, hat eine lebenslange Erinnerung.
Genau, das ist das. Wenn du einmal anfängst, bist du im Machen. Und das ist wie bei einer Frage, ich müsste mal das Zimmer aufräumen. Weißt, das kennt vielleicht mancher. Sonntag, Schiedwetter, ich wollte eh mal mein Bücherregal aufräumen. Und denkst du, ja, das kostet so eine Stunde. Und dann fängst du an und dann sagst, ah, jetzt könnte ich das noch da, dann könnte ich das noch da. Komm, wenn ich hier schon bin, dann mache ich auch mal sauber, weil bababa. Und dann komischerweise sagen wir nicht, oh, jetzt habe ich noch mehr Arbeit, sondern sagst jetzt, bin ich drin. Es ist so, das läuft jetzt wieder. Und dieses, und das ist ja, was wir bei Olympia wollen, ist ja Investition in die Zukunft. Ist vielleicht nicht immer eine materielle Investition, aber ist eine, wie unser Land fitter wird, wie unser Land sich wieder bewegt, wie wir wieder bereit sind zu sagen, ja, wir werden auch mal gewisse Risiken eingehen, aber es lohnt sich. Und mein bestes Beispiel an der Stelle sind immer die ganzen Hafenstädte. Wenn sich Hafenstädte nicht entschieden hätten, ihre Häfen immer wieder zu modernisieren und auszubauen, das können wir an manchen Hafenstädten sehen, dann gehen sie kaputt. Ja, für mich ist Brügge das beste Beispiel. Du hast da einen Verbindungskanal gehabt, dann hat man den nicht mehr gepflegt, der ist versandet, weil die Geld verdient haben, gesagt haben, um den Kanal kümmere ich mich nicht. Unser ICE-Netz, hätten wir da nicht investiert, da waren ganz viele dagegen, lohnt sich doch nicht. Trotz aller Unpünktlichkeit, ohne das Netz wäre es ziemlich schwierig. Das muss man klar machen.
Ja, ich glaube, diesen Katalysator brauchen wir. Ja, diesen Ruck, diesen Umsetzungsdruck, der da auch damit mitkommt. Deswegen nochmal, wenn Sie drauf gucken, gibt es da Analysen, wenn Sie auch andere Olympische Spiele analysiert haben?
Wirtschaftsfaktor.
Was ist der Wirtschaftsfaktor? Ja, wie gucken Sie da drauf? Ist das überhaupt ein Thema für den DOSB? Oder sagt man, nee, sind für den Sport zuständig? Also den Wirtschaftsfaktor müsst ihr die Kammern machen.
Ja? Nein, also die Kammern können das, also das sage ich dann auch immer, das können die Kammern besser als wir. Aber wir zeigen natürlich auch durch die Untersuchungen, das geben wir noch weiter, nehmen wir Paris. Paris hat der Kern der Olympischen Spiele, die eigentliche Veranstaltung, hat an der Stelle ein minimales Plus, je nach Definition ein minimales Minus gemacht. Jetzt gibt es andere, die rechnen die Sicherheitskosten mit rein. Da sage ich mal, okay, wird hier in Hamburg dann auch die Sicherheitskosten mit reingerechnet, wenn der HSV oder St. Pauli spielt? Ich muss ja beide nehmen, sonst gibt's Ärger, ist mir schon klar.
Ich glaube, es ist eine emotionale Diskussion gerade.
Ja, ja. Übrigens Freiburg-Fan, damit ich schon mal klar bin, dass ich da ganz im Süden bin und weit weg.
Und neutral, wir haben sich nicht.
Mehr oder weniger neutral, genau. Außer bei Direkten. Ne? So, ich sage das deswegen bewusst, weil wir müssen uns klar sein, Großveranstaltungen sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe da an der Stelle, wenn man will, dass diese Großveranstaltung stattfindet. Zwei, dann gucken wir uns an, was in der Stadt passiert. Dann sagen alle, ja, die Kosten der Sanierung der Seine müsste mit einrechnen. Nein, das waren Kosten, die hatte man geplant, es wurde nur rechtzeitig fertig. Und jetzt kommt der wirtschaftliche Faktor. Und dann guckt man sich an, was hat das für mehr Umsatz gebracht, wie viel Touristen und so weiter. Dann stellt man fest, das ist ganz okay, jedenfalls in Paris. Und Paris, übrigens, das nochmal zur Erinnerung, ist in den Köpfen fast aller bei der Frage, wie sollten Sommerolympische Spiele sein? Wichtiger Hinweis nochmal für die Bewerbung, damit man vielleicht sagt, wie nah ist man an Paris da auch dran? Und dann kommt, was kommt danach? Hat es nachwirkende Effekte? Das einfachste Beispiel können wir immer München mit seinem öffentlichen Personennahverkehrssystem nehmen, 72. Die Stadt hätte sich nicht so stark und so weiterentwickelt, wenn sie dieses System nicht gehabt hätte. Das kann man für andere Städte auch sehen. In Paris konnte man es auch sehen. Aber jetzt kommt eine interessante Sache und das bitte ich dann jeden auch mal selber, wie heißt so schön, Google it. Wenn ich mit meinem Unternehmen überlege, ich muss irgendwo jetzt in Europa oder in der sogenannten Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz mein Zentrum irgendwo hinsetzen. Dann war das früher, du hast das irgendwo hingesetzt, wo alles sehr nah räumlich ist. Inzwischen wird gesagt, ja, also ob ich da nun bin, das ist egal. So. Und dann, wo gehe ich denn hin? Und dann kommt bei der Frage, wo ich hingehe, zwar jetzt nicht, ja, nach Paris, weil da Olympia war, aber ganz viele haben gesehen, Mensch, Paris, das war ja toll, die hatten das, das und das, wir können unseren Mitarbeitern da was bieten, da gibt es auch Möglichkeiten, die international, die Anbindung ist gut und so weiter und so weiter. Und das ist ja für Investitionsentscheidungen neben aller Vernunft auch immer die Frage, wo kriege ich hin? Weil rein vernünftig könnte ich sagen, Leute, geht mit eurem Zentrum nach Hagen, hat einen ICE-Haltepunkt, die Wohnungsmieten sind total preiswert. Ihr kriegt dann ein Familienhaus noch für eine halbe Million mit 600 Quadratmeter Grundstück. Ist wirklich so. Aber komischerweise wird das nicht dazu führen, dass die Leute nach Hagen gehen. Ja, nichts gegen Hagen, bitte.
Aber die Lebensqualität und die emotionalen Faktoren, das also die Entscheiderinnen und Entscheider haben auch alle ein Privatleben. Ja, und das muss eben auch funktionieren. Das wird immer wichtiger, diese Sachen. Insofern hat man natürlich Basisfaktoren von der Erreichbarkeit und Infrastruktur, Bildung und so, die funktionieren müssen. Aber eben auch sozusagen die Attraktivität muss eben auch mit reinspielen.
Und eine Konzentration auf Großstädte. Ja. Das mag der deutschen Struktur nicht entsprechen, aber wir haben diese Konzentration. Ja. Bei München kann man es sehen, bei Berlin kann man es jetzt sehr, sehr stark sehen. Und das ist eben für Hamburg dann eine Möglichkeit, nochmal im Wettbewerb der Großstädte Europas, aber auch Deutschlands zu sagen, hey, ist gar nicht schlecht bei uns.
Klar. Und weil wir sehen natürlich auch das Potenzial dahinter bei aller Begeisterung für den Sport, ist das natürlich für uns auch immer maßgeblich, was haben unsere Mitglieder davon und wie kann so ein Standort von profitieren. Und deswegen, wenn wir das mal nüchtern abgleichen, ohne die Emotionen rauszunehmen, ist natürlich, wir sehen unsere Handlungsfelder unserer 2040-Strategie sind Erreichbarkeit verbessern, Infrastruktur ausbauen, Innovationsfähigkeit nach vorne bringen, internationale Bekanntheit steigern, also für Investorenentscheidungen, für die Fachkräfte, die wir brauchen und so, dass diese ganze Attraktivität zu machen, Wohnungen bauen, alles das zusammenreihen, viel mehr Faktoren, die man auch, und Olympia kann, also das ist eigentlich für mich das Besondere, es gibt kein Einzelprojekt, was mir bisher einfällt, sozusagen, was auf so viele Handlungsfelder und Strategie positiv einzahlen kann, gut gemacht. Und die wirtschaftlichen Analysen sagen ja eben auch, ich meine, der Bekanntheitsgrad von Paris ist natürlich schon mal international bei hanseatischem Stolz eher noch ein anderer als Hamburg.
Ja, also ist noch mal ein Stückchen größer. Heißt, und dadurch,
durch Olympia könnten wir diesen positiven Effekt und Nutzen eigentlich im Vergleich zu Paris und auch anderen Wettbewerbern auch sozusagen noch mal ein Stück steigern. Ja. Und insofern ist die Möglichkeit, dann einen Vorzieheffekt zu haben, die Erreichbarkeit am Flughafen, den Hauptbahnhof sozusagen hier dazu machen. Das ist eigentlich dieser Kombinationspunkt, den man eigentlich dann da gut mit nutzen kann. Insofern gucken wir sehr stark auf diese Chancen dann auch. Aber wir wollen ja
übrigens, da darf ich dann sagen, das kann man an einer Sache schnell sehen, auch wenn es nur die Winterspiele, nur in Anführungszeichen sind. Jeder kennt Lillehammer.
Ja.
Weil da waren Olympische Spiele.
Genau.
So.
Und Albertville.
Ja, und genau. Albertville.
Ja. Das ist schon absolut. Insofern ist das natürlich, wir werden auch nochmal das intensiv analysieren in den nächsten Wochen und Monaten, sozusagen, was das auch für den Standort bringen kann. Das wurde zudem nochmal wichtig. Aber wir wollen bei aller Fokussierung auf die Wirtschaft, die Emotionen vielleicht auch nochmal so hinten raus nochmal ein bisschen dann spielen lassen. Also wovon träumen Sie? Welches Bild haben Sie im Kopf, wenn Sie an Olympia in Deutschland denken? Ne? Also was ist so? Freuen Sie sich von noch das Ribbon-Cutting hier?
Nee, das wird ja für mich nicht kommen. Das ist ja das Spannende. Ja? Ich bin Baujahr 65. Ich bin jetzt 60 Jahre alt.
Wir arbeiten an Arbeitslebenszeit verlängert.
Ich habe, das war auch bei meiner
Haushaltspolitiker auch noch.
Ja, bei meinem Bewerbungsgespräch wurde ich ja gefragt, wie lange ich denn arbeiten wolle. Ich habe das dann bewusst missverstanden, habe gesagt, ja, auf jeden Fall bis 70. Ja. Also denen ging es um was anderes an der Frage. Und das ist auch meine innere Einstellung. Damit sage ich jetzt nicht, jeder muss bis 70 arbeiten, aber ich möchte das, weil ich in meinem Umfeld und überall auch erlebt habe, wenn du zu früh rausgehst, obwohl du es nicht musst. Wir müssen immer klar machen, wenn ich länger arbeiten kann, weil sein und alles fein. Aber das wäre dann 36. Ja, jetzt kann man sagen, ja, dann erlebst du noch 36 vielleicht als Vorstandsvorsitzender, aber ehrlicherweise, ich glaube eher, ich werde dann am Rand stehen und sagen, ja, weißt du noch, damals in Hamburg, als wir geredet haben, Sie sind da ja noch im Job. Na, ich glaube, also um das jetzt Spaß beiseite, ich glaube, der Push im Moment ist, und das habe ich, das hört sich sehr altklug an, aber ich habe mal von einem, ich bin in der Studentenverbindung, gibt es auch diese alten Herren, der war 80 damals, und ich habe mal gefragt, hör mal, was hat dir denn am Leben am meisten geholfen bei der Frage, was du beruflich und wie du Zufriedenheit findest? Da hat er gesagt, geh immer in die Position 10 Jahre oder mehr und guck, auf was du dann zurückblicken willst. Und das fand ich war einer der besten Lebenstipps, die ich bekommen habe, zu sagen, wenn ich mit 70 vorm Fernseher sitze und dann I declare the Olympic Games opened und ARD und oder ZDF sind oben, wenn es die dann noch gibt, in dem Blickwinkel, dann sage ich, hast du gut hingekriegt. Mit also anderen zusammen.
Ich kann so viel sagen, wenn es nach Hamburg käme, würden wir sie einladen.
Ja.
Also, die vom Fernsehen sitzt, aber nur so als
Incentive. Ja klar, aber auch da, ich glaube, dass das Wichtige ist. Ich glaube, wenn wir solche langfristigen Entscheidungen treffen, müssen wir immer aufpassen, dass wir sie nicht für uns persönlich treffen. Ich sage das auch an manche Ältere, die sagen, was habe ich jetzt davon? Ich erlebe das doch gar nicht mehr. Ich gebe zurück, was ich an Gutem empfangen habe, nicht was ich an Schlechtem empfangen habe. Und vielleicht ist es meine Verantwortung, als das darf ich ja jetzt sagen, der ich selber bin, älterer Mitbürger, zu sagen, was gebe ich an die heutigen Kinder und Jugendlichen, Heranwachsenden, 20-, 30-Jährigen, um ein Gemeinschaftsgefühl auch in Deutschland noch erzeugen, das uns ja total verloren geht, weil wir ja kaum noch Treffpunkt haben. Und was ist der beste Treffpunkt für ein Gemeinschaftsgefühl? Immer der Sport.
Klar, das stimmt. Ne? Fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch 3 Abschlussfragen, die ich unbedingt loswerden muss, auch als wiederkehrende Elemente. Wenn wir sagen, es gibt ja auch mal neue Sportarten, Demonstrationssportarten, die man bei Olympia mitmachen machen würde. Was wäre Ihre Wunschsportart? Oder 2, 3, wenn wir sagen Olympia in Deutschland? Ne?
Bei Sommerspielen? Naja, also eine, die jetzt schon da ist, weil es meine Lieblingspassivsportart ist, Baseball. Weil alle sagen, wieso das denn? Ist doch eine langweilige Sportart. Ich empfehle immer jedem, ist immer eine Frage, wie man Sport guckt. Ich gebe mal das Beispiel Curling. Wir alle, Curling, nee. Und dann, wie viele haben bei Curling, weil sie dann doch sagen, ja, wenn jetzt da mit dem Winkel so und wenn der dann, das ist so meine. Das zweite ist aber, ich würde gar nicht sagen, dass ich da so ganz konkret habe. Ich glaube, wir brauchen die traditionellen, weil Traditionen binden. Sie sind die Verbindung über Generationen hinweg. Aber ich würde auch bei der Frage Sport, und das mag sich jetzt, da werden jetzt viele sagen, ja typischer, nur Betriebswirtschaft, wir denken da. Wir müssen bei Sport gucken, als Land, wo sind wir gut? Wie viele Leute betreiben diese Sportart? Wechselwirkung, mein Idol und so weiter. Und wie viele schauen sich diese Sportart live oder online an. Und das müssen wir sehen. Es ist ein Aufmerksamkeitswettbewerb. Und da dann die richtigen Sportarten zu finden, halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man sie auch mitverfolgen kann. Es gibt fantastische Sportarten. Wie gesagt, ich habe eine Gleitschirmlizenz. Ich finde, Gleitschirmfliegen ist eine tolle Sportart. Aber sie eignet sich null für Olympische Spiele, obwohl es viele Leute machen. Und vielleicht letzter Punkt. Schauen wir immer, welche Sportarten sich wie entwickeln. Ich gebe mal ein Beispiel noch. Padel oder ja, Padel.
Padel. Ja. Ja, das will ich auch gerade sagen. Das so. Spielt doch jeder
im
Moment. Ne?
Im Moment macht's jeder. Wir hatten aber auch mal Rollerblade Hochzeit. Ich weiß das selber, weil ich noch über eine Stunde auf Blades quer durch Berlin damals mitgelaufen bin und so weiter. Da muss man immer gucken, was sich auf Dauer hält. Und das ist eine wichtige Aufgabe für das IOC dann auch. Also, keine Ahnung. Für mich ist wichtig an der Stelle, dass es zum Zuschauen etwas bietet, Mitfühlen ermöglicht und gleichzeitig auch etwas ist, was die eigene sportliche Aktivierung so ein bisschen bringt, dass es nicht nur bei dem berühmten Satz, bei den Jahresvorsätzen bleibt, ich sollte mal mehr Sport machen.
Ja gut, ja, das inspiriert schon, ne? Wenn ich sozusagen meine Kinder denke, die da jede Sportart nachgemacht haben.
Ja, nach genau.
Paris. Aber deswegen nochmal die andere, nächste Frage dabei, auch wieder Kern, ne? Was sind Ihre drei Olympic Moments im Zurückdenken? Ja, jetzt mal, also wenn man guckt vom Fernseher oder live dabei und man sagt so, boah, das war so emotional. Woran erinnern Sie sich zurück?
Also ich habe viel zu viele Erinnerungen, aber ich fand am Anfang immer Carl Lewis in seiner ganzen Art als perfekter Athlet, der guter Läufer war, der Laufstil und jedes Mal, wenn er das hingekriegt hat und als Ben Johnson dann gegen ihn ging und dann gewonnen hat und dann kam raus, dass er gedopt hatte. Ich habe damals noch als jüngerer Mensch gedacht, ja, gut, ha, raus, bah. Heute muss ich sagen, das viel Schlimmere war, was solche Menschen mit ihrem Team, dem Sport, dem fairen Wettbewerb dabei antun. Ansonsten gebe ich ehrlicherweise zu, das sind dann eher so Sachen als das erste Mal Buckelpistenrennen. Ich habe das selber ein bisschen gemacht, olympisch wurde. Da war ich natürlich hin und weg und kenne dann noch ein paar Siege. Ich habe das aber nie so personalisiert. Für mich war das Tolle, gut, und dann habe ich natürlich immer noch, wo ist Bele? Also wo ist Bele war für mich auch, weil Mensch, der könnte ein Deutscher, könnte dann, das wäre doch toll. Und wo ist er denn? Und ich habe Bele dann auch später mal kennengelernt. Und beim Biathlon Fritz Fischer und das Team kennengelernt, da sage ich jetzt, das ist nachträglich für mich ein Olympiamoment geworden. Die Staffel, die in Sochi, Anführungszeichen, nur, das ist Weltspitze, bin ich übrigens, darf ich auch noch sagen, Vierter ist ein Mistplatz und ärgerlich und da darf auch keine Entschuldigung sein. Aber Vierter bei Olympia ist Weltspitze. So, die sind Zweiter mit ihrer Staffel Biathlon gewonnen und haben ja jetzt bei den Spielen, weil die anderen gelobt hatten, nachträglich ihre Goldmedaille zu bekommen. Und das ist ein olympischer Moment, der wird mir immer in Erinnerung bleiben. Da sind dann vier ehemalige Spitzensportler, die inzwischen Familie und Kinder haben und kriegen nachträglich das. Und du merkst, wie ihnen immer noch die Emotion nahe geht, wie sie sagen, ja, Silber war schon toll und das wäre auch okay gewesen. Wir finden Gold jetzt auch richtig, weil die anderen haben, waren unfair. Und du kriegst dann auf einmal mit, wie dieses über Zeiten hinweg sportliche Leistungsding da Wirklichkeit wird. Und die Kinder, die dann gucken, sagen, Mensch, mein Papa hat das hier nochmal eine olympische Medaille nachbekommen. Das ist so, das war für mich auch so eine innere Befriedigung, dass Gerechtigkeit, was auch immer Gerechtigkeit genau ist, dann stattfindet.
Ja, toller olympischer Moment, muss man klar sagen. Ich habe, wenn ich mir über meinen nachdenke, auch noch ein paar andere, aber ist toll. Wo ist Bele, erinnere ich auch noch.
Ja, aber gibst du einen, jetzt nicht mal rumfragen.
Ich fand ja Jürgen Hingsen, ne? Dieser tragische Held.
Ja, da bin ich befangen. Ich kenne Jürgen Hingsen, weil der kommt von der LAV Bayer Uerdingen-Dormagen. Ich habe ihn gekannt, seinen Trainer gekannt. Das war für mich wirklich Tischkante.
Ja, Wahnsinn, ne?
Weil einfach Jürgen Hingsen ein feiner Kerl ist. Und
ich war auch für Boris Becker, Michael Stich im Doppel, Barcelona war sensationell. Oder jetzt nach Paris, dieses Handball-Viertelfinale, völlig irre. Aber gut, das kann man natürlich tausend.
Und da wäre ich wieder beim Hockey dann an der Stelle natürlich auch. Das ist klar.
Klar.
Muss man ja dem Hamburger immer sagen, der aktuelle Hockeymeister
kommt aus Kirchfeld. Bisher war es ein schönes Gespräch.
Ja, also, aber das, na, wahrscheinlich werdet ihr, also wenn das so weitergeht mit der Überlegenheit, dann wird es diesmal ein Hamburger.
Hoffen wir doch. Ja. So, und jetzt noch dann in einem Satz, letzte Frage, warum ist Olympia das Beste, was in unserem Land passieren kann? Ne?
Weil es dafür sorgt, dass wir zueinander finden können und uns nicht nur um uns selbst drehen.
Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, lieber Otto Fricke, für das super Gespräch. Hat viel Spaß gemacht, sehr sympathisch. Viele tiefe Einblicke in den Menschen, Otto Fricke, aber auch in die Olympia-Bewerbung, die wir hier vor uns haben. Und ich glaube, das war ein tolles Schlusswort. Viele olympische Momente, die vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer jetzt nochmal reflektieren. Und insofern ganz vielen Dank dafür.
Ich darf auch danken und verabschiede mich mit dem Sportlergruß und der kleinen Ermahnung für die nächsten Tage. Bleiben Sie sportlich.
Das machen wir. Ja. So, das war unser erstes Hamburg 2040 Special zum Thema Olympia in Deutschland und vielleicht auch in Hamburg. Vielen Dank und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erzählt es gerne weiter, abonniert den Kanal und lasst doch am besten auch gleich eine kleine Bewertung da. Fragen, die ihr stellen wollt, auch fürs nächste Mal, schickt mir die gerne. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes und erreicht mich über die Social Media Kanäle. Ich freue mich auf die nächste Folge, ja, und freue mich, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.